So, herzlich willkommen. Folge Nummer 2 in der nächsten Woche. Wir haben einige spannende Fragen auch schon bekommen und haben uns einmal ein Thema ganz spontan rausgegriffen, was aktuell wieder heiß diskutiert wird, auch durch aktuelle Geschehnisse immer wieder auf den Tisch kommt und was aktuell, würde ich ganz ehrlich sagen, jeden interessiert. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Tara.
Hallo, Raphael.
Willkommen zurück, Folge 2. Wie ist es dir so nach der ersten Folge ergangen?
Ganz gut. Ich glaube, die erste Folge war nicht eine reine Katastrophe. Von daher bin ich voll zufrieden.
Das ist fantastisch. Also wir sind quasi eine Woche später bei der nächsten Aufnahme. Wir erzählen immer so ein bisschen was in jeder Folge auch, wie wir aufnehmen, wie wir das machen, wie wir uns so ein bisschen gefunden haben. Aber heute, wir hatten schon direkt eine ganz spannende Frage und das war ganz schön. Also um mal zurück, du hast die Woche also gut verlebt. Wir treffen uns wieder, machen eine kurze Aufnahme. Wie gesagt, wieder schien 12 bis 15 Minuten, damit ihr das auch schön morgens im Auto oder zwischendurch hören könnt. Erstmal ja, herzlich willkommen, Tara. Und ja, was haben wir denn heute an Thema mitgebracht? Was haben wir auch an Einschriften bekommen oder Anschriften?
Ja, also heute, also vor ein paar Tagen ist mir diese neue Pressemitteilung ins Haus geflattert über dieses neue Expertengutachten zu den USA-Überwachungsgesetzen. Und da habe ich natürlich sofort an dich gedacht.
Überwachungsgesetze und direkt an mich gedacht. Das finde ich aber gut. Vielen, vielen Dank, Tara. Also ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema. Wo gehört das rein für die, die quasi in der Datenschutz-Bubble, im Team Datenschutz nicht ganz so tief drin sind und quasi auch die ITler und Co., wer jetzt gerade auf das erste Mal mit reinhört. Ja, wo kommt das Ganze her? Das Ganze, also warum gucken wir uns überhaupt quasi die US-Gesetze wie Cloud Act, FISA 702, FISA 704 und so weiter überhaupt an? Es geht um Drittstaatentransfer, so als Überbegriff. Jetzt ist immer die Frage, was heißt eigentlich Drittstaatentransfer und wer ist eigentlich ein dritter Staat sozusagen oder was sind eigentlich Drittstaaten? Und das wird eigentlich ganz spannend, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Ich sag mal, es gibt drei Kategorien. Einmal sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also Deutschland, Niederlande, Frankreich, Polen, Spanien, Italien, also ich könnte jetzt anfangen, alle aufzuzählen, das lasse ich euch, erspare ich euch, also alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Innerdessen kann ich natürlich, wir haben ja auch entsprechende Regelungen, kann ich Daten hin und her schieben, kann auch jeweils damit arbeiten, kann auch Firmen, ob ich jetzt in den Niederlanden sitze und in Deutschland Dienstleistungen erbringe und die Daten der Bürger der Niederlande oder auch von Deutschland verarbeite, das ist relativ, ja, wie sagt man so schön, da muss man nicht extra was beantragen, man muss nicht irgendetwas haben, sondern das Datenschutzniveau innerhalb der Europäischen Union ist quasi, sobald ich ein Mitgliedstaat bin, ist gleich. Also ich kann quasi meine Daten verarbeiten, wo ich will. Und es muss zum Beispiel nicht innerhalb der deutschen Grenzen sein, sondern es kann eben auch in den Niederlanden zum Beispiel sein, wenn die Firma in den Niederlanden sitzt und für Deutschland Dienstleistungen anbietet. Also sagen wir, innerhalb der Europäischen Union habe ich kein Problem. Richtig, Tara? Also ich kann quasi Daten verarbeiten, personenbezogene Daten verarbeiten, nicht wie ich möchte, aber innerhalb der gesetzlichen Regelungen, innerhalb der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, die ja auch Verordnung auf europäischer Ebene eben gilt und die meisten Mitgliedstaaten mit den Öffnungsklauseln, da gab es ein bisschen Spielraum, eben auch implementiert wurde. Wobei wir natürlich auch immer so zum Beispiel ein bisschen nach Polen schauen, da ist auch noch nicht alles implementiert worden. Aber das ist quasi die Grundlage. Und alle Mitgliedstaaten sozusagen, wir dürfen hier auf Grundlage der DSGVO Daten verarbeiten. Wir haben alles gleiche Datenschutzniveau, also ist wunderbar. Jetzt zweite Kategorie, Nicht-EU-Staaten. So, und da gibt es einige dieser Nicht-EU-Staaten, für die gibt es einen Angemessenheitsbeschluss. Guckt man in die DSGVO rein, guckt man in Artikel 45, Übermittlung auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses. Also Staaten, die nicht zur Europäischen Union gehören, aber einen Angemessenheitsbeschluss haben. Teilweise so ein bisschen aus der Presse. Was hast du mitbekommen? Was sind so zwei Staaten zum Beispiel, die dir jetzt spontan einfallen, die einen Angemessenheitsbeschluss haben?
Ich weiß. ein Staat im Norden namens the UK, also die Briten.
Ja.
Ist das richtig?
Das ist korrekt. Da sage ich, ist eine sehr spannende Geschichte, weil dieser Angemessenheitsbeschluss stark diskutiert wurde und auch die USA jetzt in den Verhandlungen zu US Privacy Shield 3 auch gesagt haben, naja, wenn die UK einen Angemessenheitsbeschluss bekommt, müssten wir eigentlich auch einen bekommen. Ne? Also mal gucken, wie lange er hält. Ich glaube, das war viel politischer, also jetzt persönliche Meinung, sehr viel politischer Konsens dort, die UK quasi auf Datenverarbeitungsniveau wieder in die Europäische Union zu holen. Ich sehe schon berechtigte Kritik, dass UK nicht unbedingt das gleiche Datenschutzniveau hat. Ne? So, mal diplomatisch ausgedrückt.
Ja.
Südkorea fällt mir noch ein. Auch relativ neu, hat einen Angemessenheitsbeschluss. Kanada, schon etwas älter. Was ist also mit diesen Staaten, mit denen darf ich eben auch personenbezogene Daten austauschen, also Firmen in den UK zum Beispiel oder in UK, in Kanada, in Südkorea. Dort können personenbezogene Daten von Bürgern der Europäischen Union verarbeitet werden. Dienstleistungen können relativ unproblematisch angeboten werden und eben Daten verarbeitet werden. Ganz spannend. Wie ist es dann aber mit allen anderen Staaten, die quasi nicht auf dieser Liste der Angemessenheitsbeschlüsse steht oder auch keine Mitgliedstaaten sind? Da gibt es noch ganz viele andere auf der Welt. Das sind also alles Staaten ohne Angemessenheitsbeschluss, also Drittländer ohne Angemessenheitsbeschluss. Und dazu zählt welches Land? Ich habe es gerade schon gesagt, natürlich die USA. Was heißt natürlich? Natürlich, weil jeder von uns, auch alle Zuhörer, auch alle ITler, die gerade zuhören, sind die USA ein sehr spannendes Thema, weil einfach viele Dienstleistungen, alle großen Cloud-Provider, alle großen Videokonferenz-Tools einfach von US-Dienstleistern hergestellt und auch betrieben werden. Also nehmen wir Zoom, Teams von Microsoft, auch WebEx, alles US-Dienstleister. Und da haben wir schon wieder die Sache, okay, Datenübertragung in die USA ohne, sind eben kein Mitgliedstaat, haben keinen Angemessenheitsbeschluss, also muss ich irgendwas tun, um eben hier eine Datenübertragung hinzumachen. Da gab es früher was, das hieß mal Safe Harbor. Safe Harbor und Privacy Shield. Beides gibt es heute nicht mehr. Ich sage mal, das Schiff ist untergegangen. Interessante Geschichte da. Wer war der Berichterstatter? Professor von Danwitz. Professor früher mal an der Universität zu Köln, wo hier Kollegen von uns und ich auch studiert haben. Ich war auch bei ihm in der Vorlesung, war auch öfter den Europäischen Gerichtshof mit ihm besucht und habe mich dort aufgehalten. Sehr, sehr spannend. Er hat für beide Verfahren, Schrems 1 und Schrems 2, die Berichterstattung gemacht und hat auch interessante Interviews gegeben, zum Beispiel zur Auslegung von Artikel 49, also Ausnahmen für bestimmte Fälle, sowie auch zu Artikel 46, wie er das quasi sieht. Das war auch, ist auch ganz spannend, würde jetzt aber, glaube ich, zu weit führen. Wir wollen uns ja zu diesem Gutachten ein bisschen hinbewegen. Also ich brauche also, um in Staaten zu übertragen, brauche ich geeignete Garantien. Und das ist dann wieder ganz spannend. Was können so geeignete Garantien sein? Das können eben zum Beispiel, ja, könnten Standardvertragsklauseln sein. Es könnte auf Grundlage eben Privacy Shield oder Safe Harbor sein. Beide gibt es heute nicht mehr, also das können wir heute nicht mehr zählen. Obwohl ich heute Morgen, beziehungsweise gestern Morgen noch gehört habe, es soll vielleicht ein Privacy Shield 3 kommen. Man hört ja immer ein bisschen aus den Verhandlungen zwischen dem Handelsministerium und der EU-Kommission, dass man sich da so ein bisschen annähert gerade und wir vielleicht in diesem Jahr noch ein Privacy Shield 3 bekommen. Vielleicht bekommen wir dann auch ein Schrems 3 wieder im Anschluss dazu. Wir werden das mal beobachten, auch hier im Podcast. Und was gibt es noch? Binding Clauses, also wenn Unternehmen sich interne Verhaltensregeln auferlegen, die sie dann auch mit dem zuständigen Landesdatenschutz und der beziehungsweise zuständigen Aufsichtsbehörde prüfen lassen und dann auch bestätigen lassen, um das Datenschutzniveau zu heben. Also warum macht man sowas? Sowas wie früher Safe Harbor gibt es heute nicht mehr, also heute Standardvertragsklauseln oder eben dann Binding Rules. Binding Rules macht man relativ wenig. Ich habe so ein, zwei Verfahren mal mitgemacht. Ist es also das Ziel, das Datenschutzniveau im Zielland, also in den USA, auf das europäische Niveau zu heben? Und jetzt kam genau meine Anmerkung von eben. Die USA gesagt haben, naja, wenn UK angemessen ist, wir machen hier nicht viel anderes, dann sollten wir eigentlich auch einen Angemessenheitsbeschluss bekommen. Also daher kommt das auch so ein bisschen, dass es ganz spannend ist, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und ne, Tara, dürfen wir nach Deutschland gucken, wenn es um Überwachung und Co. geht? Sagen wir mal so, ist vielleicht auch nicht ganz alles weiße Weste, was dann hier so passiert. Aber ja, geprüft, also Mitgliedstaaten werden ja nicht geprüft, richtig, Terra?
In welchem
Also
Zusammenhang?
geprüft im Sinne auf Datenschutzniveau, ob sie das europäische Datenschutzniveau wirklich erfüllen. Da gibt es keine, also wäre mir jetzt neu, wenn es da mal eine Prüfung gibt. Ich habe mal überlegt, ob man mal so einen Blogpost macht und das wirklich mal prüft, also wirklich ganz rein objektiv schaut, was man so hier mit 15 ATMG macht, wo dann auch ohne Mitteilung an den Betroffenen Daten von Providern abgegriffen werden können, sogar vom Ordnungsamt, also spannende Geschichte. Können wir auch später mal berichten. Kommen wir mal zurück. Warum gibt es jetzt dieses Gutachten? Weil natürlich, es gibt neue EU-Standardvertragsklauseln auch im Zuge und der Folge von Schrems I und Schrems II. Und das Schöne ist, diese EU-Standardvertragsklauseln, also von der EU-Kommission aufgestellt, müssen eins zu eins, die neuen haben verschiedene Module, aber die müssen eins zu eins so mit den passenden Modulen übernommen werden und zwischen den Verantwortlichen geschlossen. Bei Microsoft wäre das zum Beispiel, gibt es die neuen Standardvertragsklauseln schon zwischen Microsoft Irland und Microsoft USA, weil Irland Daten eben in die USA transferiert. Sehr, sehr spannend. Und im Rahmen dieser EU-Standardvertragsklauseln war auch schon im Schrems II, braucht man weitere Garantien. Also da gab es noch die alten, da gab es weitere Garantien. Diese weiteren Garantien wurden auch formuliert und sind bei vielen Cloud-Providern, Google, AWS, Microsoft auch in die Verträge mit reingenommen worden. Also Additional Safeguards im Fachbegriff. Da wurde aber auch dann gesagt, ob das jetzt wirklich ausreicht und so weiter. Auch Schrems hat sich dazu geäußert, auch die Berliner Datenschutzbehörde. Und gesagt, das reicht noch nicht so wirklich aus. Also im Endeffekt haben wir dann jetzt neue EU-Standard-Vertragsklauseln auch bekommen, die diese Additional Safeguards und Co. auch beinhalten über verschiedene Module. Auch, dass zwischen den Verantwortlichen und ihren Subcontrollern entsprechende Verträge geschlossen werden müssen, um eben wirklich das Datenschutzniveau auf das europäische Datenschutzniveau zu heben oder beziehungsweise auf das, ich sag mal, europäisch angestrebte Datenschutzniveau zu heben. Und im Rahmen dessen, ja, ich habe es gerade schon gesagt, müssen wir noch eine Prüfung machen, nämlich ein Transfer Impact Assessment. Also wir müssen quasi als Verantwortliche wirklich schauen, wie hoch ist das Risiko für den Betroffenen, wenn wir dieses Werkzeug einsetzen, was eben Daten in die USA oder mittelbar oder unmittelbar Daten in die USA transferiert. Und das ist total spannend und deswegen freue ich mich, dass du auch heute natürlich wieder in dem Podcast dabei bist, beziehungsweise hier wir zusammen diesen Podcast machen, weil es geht natürlich hier um das US-amerikanische Recht.
Und nochmal, um auf deine
Ja.
vorherige Frage zurückzukommen, haben wir das, inwiefern haben wir
Ja.
das gleiche Schutzlevel in den, also innerhalb der EU und ob jemand das schon mal geprüft hat? Ich glaube, in der Frage werden zwei Sachen vermischt. Zum einen der gesetzliche Schutzlevel und der tatsächliche Schutzlevel. Ich glaube, der tatsächliche Schutzlevel ist definitiv nein. Ich glaube nicht, dass der Schutzlevel, den das GDPR jetzt anstrebt, bereits also in der Realität hundertprozentig durchgesetzt ist, sondern die Frage ist einfach, haben wir das gleiche Schutzlevel? Bedeutet, haben wir die gleichen gesetzlichen Grundlagen, sprich, haben wir die gleichen Spielregeln innerhalb der EU? Und das ist natürlich klar, weil das ist ja
Haben wir.
EU-Recht und das wirkt sich aus und das wird jetzt EU-weit umgesetzt. Aber der tatsächliche Schutz nein, ist noch nicht voll implementiert oder durchgesetzt. Aber
Sind
was
wir uns
neu
einig? Danke.
genau, aber wir haben die gleichen Regeln, mit denen wir diesen Schutz durchsetzen können innerhalb der EU. Und wegen Staatssouveränität und USA und so, deswegen sind Drittländer, die halt außerhalb der EU gesetzlichen Regeln arbeiten, deswegen haben sie nicht also ist der Schutzlevel nicht automatisch, also sind die EU-Regeln nicht automatisch transferierbar, also gelten nicht automatisch für die Drittländer. Und deswegen müssen wir das auf andere Art und Weise, weil die EU jetzt ja nicht einfach sagen kann, okay, unsere Gesetze gelten jetzt auch für euch, nur weil ihr jetzt Providers, also Dienstleister jetzt also mit EU-Citizens oder mit EU-Unternehmen Geschäfte machen, dass die Gesetze dann automatisch gelten, sondern die müssen halt das auf vertraglicher Basis machen.
Genau, und im Rahmen dessen ist ja auch in Schrems 2 und in allen Lehrbüchern, ich habe hier gerade mal, weil ich es eben für einen anderen Fall brauchte, das neue Praxishandbuch DSGVO von Moos Scheffel-Arning. Jetzt machen wir hier so ein bisschen Werbung. Nein, das ist wirklich gut auf dem Tisch liegen. Und auch da sieht man es in allen Handbüchern. Es gibt auch ein Gutachten des Wissenschaftsdienstes des Bundestages beispielsweise, schon gerade zu FISA 702. Und dazu, und das hat, da hat uns auch eben jemand genau dazu geschrieben, was sagt das eigentlich, beziehungsweise da gibt es ja ein neues Rechtsgutachten, das die DSK, also die Datenschutzkommission unter Leitung des Bundesdatenschutzbeauftragten, eingeholt hat. Und das ist ganz spannend, weil ne, diese FISA, also Intelligence Surveillance Act, Section 702 und die Executive Order 12333, da eben reinhört und auch überall konkret genannt wird und auch in jeder Diskussion immer wieder genannt wird, dass hier eben gewährte Zugriffsbefugnisse einzelner US-Behörden aus Gründen der nationalen Sicherheit eben so uferlos oder unbegrenzt sind, dass ein unverhältnismäßiger Eingriff in die benannten Grundrechte, also die Grundrechte der europäischen Bürger eben Eingriff hat, also in die, ne, Charta der Grundrechte der Europäischen Union und so weiter Eingriff besteht und dass der einfach zu groß ist. Und das war ja auch einer der Gründe, warum das Angemessenheitsbeschluss zum EU Privacy Shield auch gefallen ist und jetzt ein neuer verhandelt wird. Das Interessante hier war aber, es gibt ja so ein Gutachten, ne?
Genau.
Und wir wollten uns da, glaube ich, einen Punkt mal rausgreifen. Wir wollen das jetzt nicht komplett vorlesen, sondern wir wollen uns mal einen Punkt da rausgreifen, oder? Welchen hast du dir ausgesucht, Tara?
Ich habe mir gedacht, wir fangen von vorne an.
Sehr gut,
Also
sehr gut,
sprich,
sehr gut.
und ich glaube, der erste Punkt, der so ein bisschen den Aufhänger macht und die ganze Diskussion einleitet, ist die dritte Frage.
Also das Gutachten ist quasi, was heißt ein Gutachten? Es sind mehrere Fragen, die ein Mitarbeiter des Bundesdatenschutzbeauftragten einem US-amerikanischen Professor gestellt hat. Jetzt natürlich die Frage, wo hat man diesen US-amerikanischen Professor aus Austin gefunden? Ich sage es mal so ein bisschen, damit die Leute auch wissen, wer es ist. Also es ist Professor Stephen Vladeck, University of Texas School of Law, also auch in den USA, ja, gibt es, da war ich sogar schon in Seattle, in Washington und so weiter, gibt es natürlich auch Institute, also beziehungsweise rechtswissenschaftliche Fakultäten, muss man auf Deutsch zu übersetzen. Und dieser Herr hat ein Gutachten gemacht. Wie ist man auf den gekommen, bevor wir einsteigen?
Ja, er war schon vorher tätig und zwar als Rechtsgutachter für Facebook in dem Verfahren der Data Protection Commissioner gegen Facebook in Irland.
Ja. Also er ist quasi schon ein Bekannter gewesen, er hat schon Stellungnahmen gegeben und dann war es, glaube ich, auch am nächsten, ihn halt dann auch für diese Fragen zentral einmal um Auskunft zu bitten. Es gibt ja viele auch Großkanzleien, auch wir machen, wir haben ja auch sowas auch schon mal gemacht, dass wir quasi Einschätzungen des US-Rechts, was so ein bisschen, ne, auch auf deiner Linie dann liegt, abzugeben und sagen, okay, wie ist das jetzt wirklich? Welche Befugnisse haben US-Behörden jetzt ganz konkret? Um eben in so einem Transfer Impact Assessment auch zu sagen, okay, wie hoch ist denn jetzt wirklich ganz rein objektiv das Risiko? Also wie viele Zugriffe gibt es, was für Zugriffe haben die überhaupt, dürfen die auf Metadaten oder was auch immer zugreifen? Und das ist ja die eine spannende Frage. Ne? Ich habe es jetzt schon so in den Raum geworfen. Dürfen jetzt US-Behörden auf FISA 702 ja, auf was dürfen die eigentlich zugreifen? Also was dürfen die eigentlich bekommen, auch von europäischen Bürgern? Das ist doch so der Kontext der Frage Nummer 3, die wir uns jetzt einfach mal rausgegriffen haben, oder?
Ja, genau. Und also FISA, warum FISA jetzt für uns Europäer relevant ist, weil FISA die US-gesetzliche Grundlage ist, um Daten von Nicht-US-Bürgern zu bekommen seitens
Genau.
der US-Regierung. Und für die US-Bürger gibt es wieder eine andere gesetzliche Grundlage. Aber für alle Nicht-US-Bürger, so wie wir, gilt dann FISA. Und insbesondere halt die Erneuerung jetzt in FISA Section 702, also 702.
Und ja, und jetzt ist quasi ja die Frage, was antwortet jetzt der Professor auf diese konkrete Frage, die wir ja alle haben, ne? Also, wenn es einen selbst gibt, ja, aber was kann denn ja konkret passieren quasi. Ne? Also was kann konkret herausverlangt werden, um so ein Risiko vielleicht auch einzuschätzen? Sind es nur die Telemetriedaten zum Beispiel? Sind es nur die Verbindungsdaten oder auch wirklich die Inhaltsdaten? Oder erfasst er zum Beispiel auch die Metadaten und wirklich die Kommunikationsinhalte? Und da hatte er ja, ausführlich, ich würde mal sagen, ist so ein Drittelseite, oder? Drittelseite darauf geantwortet. Und ja, ich frage mal so ganz offen, ist die Antwort eindeutig?
Meines Erachtens glaube ich nicht. Also die Frage ist ja sehr konkret.
Genau.
Kann man aufgrund von FISA 702 Metadaten und Inhaltsdaten herausverlangen von Unternehmen?
Also im Grunde genommen, die NSA oder ne, CIA kann sie konkret quasi Inhaltsdaten, das, was wir quasi hier im Grunde genommen machen, kann sie da den gesamten Inhalt rausverlangen oder auch die E-Mail, den Text, die PDF-Datei, ne, die da verschickt wird und solche Dinge, ne? Also die in Dropbox liegen, in Box, in SharePoint und Co. Um es mal so ein bisschen plastischer darzustellen, oder? Kann man das so sagen, ja.
Ja, und was mich halt an der Antwort von Fladek halt schon sehr überrascht hat, ist, dass er gleich von vornherein sagt, ja, Section 702 stellt keine direkte Ermächtigungs-, also stellt nicht die direkten Regeln auf, die konkreten Regeln auf, wie die Informationen herausgefordert werden können, sondern ist vielmehr eine Ermächtigungsgrundlage für die US-Regierung, um die dann wiederum eine Directive erlässt, in der dann die konkreten Regeln sozusagen und was für Daten jetzt herausgefordert werden, geregelt sind.
Also es bietet quasi nur den Rahmen, der ausgefüllt werden muss.
Ja, es ist eine Ermächtigungsgrundlage. Ja. Das heißt, was uns jetzt natürlich interessiert, weil wir das ja aus der Sicht des Impact Assessment und der Vergleichbarkeit des Schutzes in den USA interessiert sind, interessiert uns natürlich, inwieweit diese Ermächtigungsgrundlage die US-Regierung dazu ermächtigt, bestimmte Daten herauszuverlangen und unter welchen Bedingungen. Aber genau das sagt er, Section 702 ist eigentlich sehr, sehr generell gehalten. Das lässt sich auch aus den übrigen Antworten von ihm in diesem Rechtsgutachten herauslesen, dass diese Ermächtigungsgrundlage wirklich sehr weit ist und dass die Details, was jetzt tatsächlich, wie das im Konkreten von der US-Regierung also umgesetzt wird und was durchkommt im FISA-Gericht, also im FISA-Court, ist eine andere Frage. Aber dazu, also darauf geht Fladek eigentlich nicht ein. Das heißt, er diskutiert eigentlich keine konkreten Directives, die jetzt tatsächlich erfolgreich umgesetzt wurden. Und die Diskussion grenzt nicht sehr genau ab, was jetzt die Rahmenbedingungen sind für eine Ermächtigung, also was die Ermächtigungsbedingungen sind.
Ja, er sagt aber auch, dass es quasi auf Inhalt einkommt, ne? Also 50 USC, Paragraph 1881a, F3, also Inhalt definiert, wenn er in Bezug auf drahtgebundene mündliche oder elektronische Kommunikation verwendet wird, schließt alle Informationen über den Inhalt, den Sinn und die Bedeutung dieser Kommunikation ein. Also da geht es auch schon weiter doch nach draußen, dass es alles beinhalten könnte. Ich sag's mal so, ne, wenn es ausgelegt wird, kann es das beinhalten. Das heißt im Grunde genommen, was ich hier ein bisschen vermisse, ist, ich warte so ein bisschen, US-Recht ist Case Law. Also hier fehlen mir irgendwie die Cases, muss ich mal so offen sagen. Welchen Cases ist denn da jetzt entschieden worden? Und warum ist das so? Also ich muss halt sagen, gutes Gutachten insgesamt, aber zum Beispiel an dieser Stelle hätte ich halt ein bisschen genauere Formulierung irgendwie. Also gibt es von dem FISA Courts beispielsweise bestimmte Cases, die, so hat er das in anderen Antworten ja gemacht, die bestimmte Auslegung hier genau definieren. Also ich will nicht sagen, deutsches Recht ist auch Case Law, aber in Teilweisen ja schon, gerade wenn es um Datenschutz geht, dass eine Rechtsfortbildung eben über Gerichtsurteile stattfindet. Und auch hier ist es ja so, ne, einige Sachen sind im Graubereich, aber durch Urteile wird das eben noch besser spezifiziert. Und vielleicht gibt es ja keine. Das wäre ja auch ein Anhaltspunkt gewesen, der mich zum Beispiel interessieren würde. Also wenn es hier keine Urteile gibt, dann gab es vielleicht ja auch das Problem nicht und wir können das Risiko weit runterschrauben, weil wenn es hier keine Verfahren gibt, dann ist das vielleicht auch nie wirklich, ne, also Anwendung gefunden, ne? Oder man ist nicht informiert worden über die Anwendung, aber diese Information gibt es ja doch. Die ist ja auch vom Justizministerium in den USA zum Cloud Act und auch zu FISA gesagt worden, dass nach, wir haben es bei Signal ja gesehen, sie haben es ja sogar veröffentlicht, dass nach einer bestimmten Zeit, ich glaube bei Signal waren es 3 Jahre, nagelt mich da nicht fest, ja sogar diese Anfrage auf Inhalt und Content ja wirklich veröffentlicht wurde und gesagt wurde, das ist angefragt worden und das haben wir geantwortet, nämlich wir haben ja keinen Zugriff auf den Inhalt bei Signal, wir wissen gar nicht, wir können auch den Inhalt nicht beeinflussen, wir können ihn nicht rausverlangen, das ist halt Trusted Computing, da müsst ihr euch an die kommunizierenden Personen wenden, um den Inhalt zu bekommen. Also sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Jetzt sind wir aber schon durch, Tara. Wir haben uns einen Punkt noch rausgegriffen. Ich sehe schon, dass wir uns in den nächsten Podcasts da vielleicht noch ein, zwei andere Punkte rausgreifen sollten. Sonst wird das, glaube ich, heute auch viel zu lang. Ich freue mich auf alle Fälle mit dir nochmal. Wir gucken mal, ob wir den nächsten nehmen oder den übernächsten noch den einen oder anderen Podcast damit mit diesem Gutachten beziehungsweise auch mit der Thematik zu beschäftigen, weil das doch eine ja, sehr, sehr spannende Thematik ist. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch EU Privacy Shield 3.0 bekommen. Dann werden wir uns damit auch beschäftigen und euch zeigen, wohin, wo ihr das findet. Wir werden auch die Links in den Podcast nochmal packen. Und Tara, ja, zum, ich sag mal, Deutsch-Inland-Transfer von Berlin nach Köln oder von Köln nach Berlin. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ja, herzlichen Dank,
Es ist immer eine Freude, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, dann sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Tara.
Bis dann. Tschüss.